Südchina, ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist, aber meine ersten Chefs kamen ja aus dem Süden und die haben die Kellnerin immer mit Xiaojie angeredet. Fräulein. Na? Aber Xiaojie hat eine Nebenbedeutung und wenn du in China bist, sage niemals zu einer jungen Frau Xiaojie. Ja. Da bezeichnest du sie als Hure und das ist kein netter Begriff.
So, hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Mäßig Lernen mit Spaß und ohne Stress. Heute habe ich wieder einen Sondergast, Udo Müller, und er wird auch mit uns zusammen über Chinesisch die Sprachen diskutieren. Und herzlich willkommen. Erstmal hallo, Udo.
Ja, hallo, Jenja.
Ja, kannst du dich erstmal dich mal vorstellen?
Ja, also ich heiße Udo Müller. Ich habe 1990 angefangen, Chinesisch zu studieren. Das mache ich eigentlich bis heute noch. Also man Chinesisch studiert man nie zu Ende. Das ist so eine schöne und interessante Sprache und Kultur. Und je mehr man studiert, umso mehr merkt man, dass man eigentlich nicht genug weiß. Ja. Ich habe mit 14 habe ich Judo trainiert und bin deswegen auf Asien aufmerksam geworden. War auch zunächst sehr interessiert an Japan und habe dann aber mitgekriegt, dass die Grundzüge der japanischen Kultur aus China stammen oder wesentliche Züge, ne? Und dann habe ich mir überlegt, naja, warum soll man beim Enkel lernen, wenn man das beim Großvater lernen kann? Und habe dann die japanischen Bücher zugemacht und die chinesischen auf. Ich habe dann später nochmal versucht, Japanisch zu lernen, zweimal angefangen. Ich habe es dann aufgegeben. Weil einerseits sind sich die beiden Sprachen durch die Zeichen sehr ähnlich, aber Japanisch ist eigentlich eine Mischung aus drei, vier verschiedenen Sprachen und das wurde mir dann zu viel. Habe ich dann gesagt, nee, mach lieber eine Sache richtig als zwei Sachen nur halb.
Ja, ich kann es
Ja, und
nachvollziehen.
dann bin ich durch eine Bibliothekarin während meines Armeedienstes aufmerksam gemacht worden, dass es sowas gibt wie Sinologie und dass man das auch studieren kann. Und habe mich dann in Berlin versucht anzumelden. Das war noch zu Ostzeiten. Also ich komme aus dem Osten. Ja. Und ja, das waren nur vier Studenten alle 2 Jahre. Von der ganzen DDR. Ne? Da kam man ganz, ganz schwer ran an das Studium. Also man musste roter als rot sein, ja, Papa, Parteibuch haben, die Eltern mussten Parteibuch haben und man musste 0,9 stehen auf dem Zeugnis. Also es war wirklich sehr, sehr schwer. Ja, aber dann mit der Wende klappte das dann endlich und zwar in Leipzig. Die bauten damals die Sinologie wieder auf. Und dann habe ich 5 Jahre in Leipzig studiert und dann in Berlin auch nochmal 1 Jahr lang an der Humboldt und ein halbes Jahr an der Freien Uni. Ja, und ich muss sagen, also gerade Leipzig war zu dieser Zeit unglaublich gut, um das zu studieren.
Im Bereich Sinologie meinst du dann?
Ja,
Meintest
im
du ja?
Bereich Sinologie, weil das ganz neu war. Das heißt, Leipzig ist eigentlich die allerälteste Sinologie Deutschlands. 1862 ging das, glaube ich, los. Und ja, dann während der Kulturrevolution hat sich ja Ostdeutschland und China haben sich voneinander sehr weit entfernt. Und es bestand kein Bedarf an Studenten. Und erst 1990 war es wieder möglich, das in Leipzig zu studieren. Und das war eine große Chance, weil das noch nicht festgefahren war. Das war noch nicht fertig. Sondern man hat sehr, sehr viele Sachen ausprobiert. Und ich habe mich dann für klassisches Chinesisch interessiert, weil ich fand das von Anfang an spannend, die Schriftzeichen und wo kommen die her, wie funktioniert das. Ich habe dann auch Archäologie studiert und chinesische Geschichte. Also alte Geschichte, aber auch modernere Geschichte. Ja, und das war genau mein Ding.
Quasi ein eigenes Interesse dann gefunden.
Ja. Das war zu der Zeit, wenn man gesagt hat, ich studiere Sinologie, das war so ein Orchideenfach, kein Mensch hat gewusst, was es eigentlich ist.
Ich glaube, mittlerweile gibt es auch viele deutsche Hochschulen, die dieses Studiengang Sinologie haben oder die gehören einfach zu Regionalwissenschaften, ne? Zweige, Sinologie, Japanologie. Aber jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr so exotisch wie früher bei dir damals. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Aber es hat sich auch eine Menge geändert, wie Sinologie studiert wird. Also heute hat man viele Leute, die nur ihren sogenannten Bachelor studieren. Und dann was Richtiges noch nebenbei, also Wirtschaft oder Jura oder irgendwas anderes. Und so den eigentlichen Sinologen, so wie ich das noch war, kennengelernt habe, die gibt es eigentlich nur noch selten. Ja? Also der Spezialist, der sich nur für die Kultur und Geschichte und Sprache interessiert und da richtig tief reingeht. Und das ist eigentlich eher eine oberflächliche Sache. Ich habe das auch gemerkt mit jüngeren Leuten, also ich bin 55, ich habe das gemerkt mit jüngeren Leuten, die ich in China kennengelernt habe, die frisch nach China gekommen sind, die wussten fast gar nichts.
Ja. Wahrscheinlich ist es auch ein Abenteuer, um mit null Kenntnisse einfach in so einem Land zu fahren.
Ich rede jetzt nicht von den Reisenden, die mal so einen kleinen Chinesischkurs gemacht haben, sondern ich rede schon von Leuten, die das ernsthaft studiert haben. Aber die Motivation ist eine andere und wie gesagt, viele Leute denken aufgrund des Wirtschaftsbooms von China, dass sie da einen Fuß in die Tür kriegen, viel Geld machen können und so weiter, aber die beschäftigen sich wenig mit der Kultur. Das kennst du vielleicht auch, in China gibt es dann diese Expertgruppen, die sich dann finden in China, dann spricht man sowieso bloß Englisch. Und so also richtig die Kultur des Landes, die lernt man nicht kennen, finde ich. Das finde ich sehr, sehr schade, weil China ist so reich und hat so eine Menge zu bieten. Ja. Vor allen Dingen auch gerade von den Europäern oder Amerikanern, sich einfach mal auf diese Kultur einzulassen. Ich bin ziemlich spät erst nach China gekommen, 2004. Und dann habe ich 2 Jahre lang in so einem Dorf gewohnt, innerhalb einer Stadt. Und zwar in Xi'an, das liegt, die Chinesen sagen immer im Nordwesten, eigentlich liegt es genau, wenn man sich die Karte anguckt, in der Mitte von China. Das ist das alte Herz von China, ne? Die alte Hauptstadt. Und da hat es mir so irrsinnig gut gefallen, dass das Essen, die Leute, die Landschaft, die Geschichte. So Xi'an ist für die meisten Deutschen, den Namen kennen sie gar nicht. Aber die Terrakotta-Armee sagt einem natürlich was, ne? Dass dort der erste Kaiser gelebt hat und so weiter. Und die Xi'aner, die sind sehr, sehr stolz auf ihre alte Geschichte. Ja. Und deswegen hat es mich auch dorthin verschlagen. Ich hätte die Chance gehabt, nach Dalian zu gehen oder nach Peking zu gehen. Und in Xi'an, das war mir genau das Richtige.
Also 2004 bist du dann von Deutschland nach China gegangen und erstmal 2 Jahre in einem Dörfchen.
Ja, ich habe für eine Kunstrasenfirma gearbeitet. Die brauchten ein ausländisches Gesicht als Aushängeschild. Ja, und mit denen habe ich mich dann auch relativ schnell verstritten, weil das waren so Händler, das war nicht so meine Welt. Aber ich habe dadurch eine Menge Leute kennengelernt und bin dann wieder zurück nach Xi'an gekommen, weil es mir da einfach so gefallen hat.
Konntest du damals schon sehr gutes Chinesisch oder wie kamst du da klar?
Das hat erst so richtig in dem Dorf ergeben. Also als ich ankam, ich konnte alte Texte zitieren, Konfuzius, Lao Tse, Dao Ke Dao, Fei Chang Dao, Ming Ke Ming, Fei Chang Ming. Aber ich konnte keinen Kaffee bestellen auf Chinesisch oder einen Tee. Okay. Das ging nicht, weil ich halt so klassische chinesische Texte studiert habe. Aber durch diesen Aufenthalt in diesem Dörfchen hat sich das gegeben, weil ich musste Chinesisch sprechen. Ich hatte gar keine andere Chance.
Ja.
Und dann habe ich auch so die verschiedenen Facetten. Das ist ja Nordchina. Südchina ist ja auch eine ganz, ganz andere Geschichte, was die Dialekte betrifft. Ja. Aber ich konnte dann feststellen, der kommt aus dem Norden von der Provinz Shanxi, der kommt aus dem Süden, der kommt aus Sichuan, der kommt aus Henan. Ja. Das ist ein echter Pekinger. Das hört man dann irgendwie.
Das stimmt. Ja, wenn die Südchinesen jetzt auf Dialekt reden würden, dann klingt das ja wahrscheinlich wie komplett eine andere Sprache. Nicht mehr wie Chinesisch oder Kantonesisch.
Im Süden. Also der Norden unterscheidet sich nicht so sehr stark. Ja, das gibt Dialektwörter, Es gibt auch bestimmte, im Chinesischen, Hochchinesischen hat man diese vier Töne plus einen unbetonten, ne? Also genau. Eigentlich fünf.
Ja.
Und zum Beispiel in Shanti sind die Töne genau andersrum.
Okay.
Ja? Also der dritte Ton, der wird als vierter Ton ausgesprochen. Der vierte Ton wird als erster Ton ausgesprochen.
Okay.
Ja? Und das ist natürlich, wenn man so seinen Schulchinesisch da mit hinbringt, dann versteht man das erstmal gar nicht. Aber ich muss sagen, gerade durch diese, das waren einfache Menschen, die dort in den Dörfern gelebt haben, weißt du, so Lehrerinnen, Kellnerinnen, kleine Händler und so weiter. Und ich habe dann auch richtig, ich bin zum Beispiel, es gab keine Dusche. Ich habe ein ganz, ganz billiges Zimmer für 160 Yuan. Ja. Abends musste ich dann ab 10 wurde abgeschlossen, da war dann so eine Kette, da musste ich, dicker Kerl, mich da versuchen, durch eine kleine Tür zu quetschen.
Okay.
Ja.
Ja.
Und dann brüllte dann die Hauswirtin dann immer: Seiya! Also, okay. Wer ist da?
Ja. Ja,
das ist dieser Dialekt.
Ja, ja.
Und dann musste ich mich dann rechtfertigen, warum ich erst so spät da komme und so weiter. Eine Dusche gab es nicht, eine Toilette war, da gab es ganz unten eine, dann auf der dritten Etage und auf der sechsten Etage.
Okay.
Ja, waren dann sozusagen immer für die Etagen gedacht. Und duschen, da bin ich einmal in der Woche zu so einer Sauna gegangen. War toll, gleich mit Massage, mit allem drum und dran, für ganz wenig Geld. Also ich habe genauso gelebt wie die wirklich einfachen Chinesen dieser Region. Ne?
Ja, wahrscheinlich dort gab es auch kaum westliche Gesichter, oder? Außer dir.
Das ist übrigens auch interessant, wie ich überhaupt die Chance hatte, dort zu leben, weil eigentlich war das streng verboten.
Okay.
Ja.
Ja.
Und ein Freund von mir, der mir diese Wohnung besorgt hatte, der kannte den Polizeichef von diesem kleinen Xiaotü, ja, von diesem, dieser, na, wie sagt man, von diesem Wohnbezirk. Ne? Und dann im Norden, die trinken sehr scharfen Schnaps, so über 50%.
Okay.
Und dann musste ich mit dem Polizisten da und noch Bekannten, sind wir essen gegangen und dann wurde erstmal getrunken.
Okay.
Und dann wollte der sehen, wie trinkfest ich bin. Ja. Und als ich den zweimal unter den Tisch getrunken hatte, dann sagte er, oh, der ist nicht schlecht, der kann hier bleiben. Ja. Und dann durfte ich dort in diesem Dörfchen wohnen, ohne dass er in irgendeiner Form Probleme für mich gegeben hatte.
Ja, wenn du jetzt die Trinkenkultur kanntest, dann kanntest du ja quasi den Kern auch der chinesischen Kultur wahrscheinlich.
Naja, einer der Kerne, ne?
Wahrscheinlich.
Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mochte und bis heute auch nicht mag, das ist das Spielen. Ja, um Geld spielen.
Geldspiel.
Das weißt du selber, das ist sehr, sehr stark verbreitet und das ist manchmal exzessiv. Da schlafen die auf den Stühlen fast ein, aber die müssen da weiterspielen, ne?
Sehr interessant auf jeden Fall, was du so erlebt hast. Und okay, jetzt 2 Jahre warst du mal da und dann warst du wieder zurück in Deutschland und dann bist du nochmal dorthin gegangen, ne? Oder warst du dann seitdem 2000 für immer da gewesen?
Na, ich war erst ein halbes Jahr, dann ein ganzes Jahr. Dann starb meine Mutter, dann war ich ein bisschen länger noch wieder in Deutschland und dann danach, beim dritten Mal, bin ich dann da geblieben. Ne? Und das war, weil ich noch keinen Job hatte, also keinen festen Job, musste ich dann auch immer nach Hongkong fahren und mir dann so ein Geschäftsvisum holen und so weiter. Ja, dann habe ich an einer internationalen Schule einen Job gefunden. Da war ich dann ein halbes Jahr, habe ich Deutsch unterrichtet und dann war ich der Leiter der chinesischen Sektion. Und da habe ich dann auch André kennengelernt, ist auch ein Gast von dir gewesen. Und dann habe ich ein Angebot beim Goethe-Institut gekriegt, die haben damals Leute gesucht. Ja, und da war ich dann insgesamt 10 Jahre. Ne?
Ja, die Zeit ging dann sehr schnell, ne? Und die chinesische Sprache für dich ist aber immer faszinierend.
Das wird auch nicht aufhören. Das Problem ist, ich bin jetzt schon wieder 2,5 Jahre in Deutschland. Ich habe eine Menge vergessen, vor allen Dingen die Schriftzeichen. Ja. Und ja, ich merke das auch dann, wenn ich mal in China anrufe. Ne? Also mein Sohn lebt jetzt noch in China und seine Mutter. Da muss ich dann doch manchmal überlegen, suche ich nach Worten, was mir vorher nie passiert.
badet quasi nicht mehr in so eine Sprachatmosphäre. Ja. Und dann verlernt man auch ganz schnell. Das ist bei mir auch so, wenn ich jetzt mal Urlaub, lange Urlaub zu Hause in China machen würde, dann würde ich auch viel Deutsch vergessen.
Ja, wenn es nicht die Muttersprache ist und man das nicht als Kind gelernt hat, sondern erst als Erwachsener, dann bleibt das nicht aus, ne?
Und jetzt zurück zu der Sprache. Was würdest du sagen, die Schwierigkeiten? Hättest du dann Schwierigkeiten bei dem Chinesisch lernen? Oder in welche Teile genau findest du sehr schwierig?
Ich denke, das Erste für alle Europäer sind die Töne. Mhm. Ja. Besonders wenn man noch in einer Dialektregion lebt, wo die Töne verändern beim Sprechen. Dann kommt man ganz, ganz schnell in Hudeleien. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt ist, viele chinesische Freunde zu haben, viel mit chinesischen Freunden zu sprechen. Mhm. Und die Chinesen sind sehr, wie soll man das sagen, die sind sehr angenehm in der Korrektur. Ja? Mhm. Die sagen nicht, das ist falsch, so sagt man das nicht, sondern die sagen, sag mal, wolltest du nicht das und das sagen? Und die machen das immer so auf die nette Art.
Ja. Nicht so direkt wie die Deutschen.
Nicht so direkt. Die Deutschen, das sind so richtig Elefanten im Porzellanladen. Aber
und wie lernst du denn selber die Sprache? Denkst du, lernst du so systematisch oder lernst du einfach ja, also ganz spontan?
Ja, ich habe viel, gerade in China habe ich viel einfach durch Gespräche gelernt. Na, ich konnte natürlich dann auch schon Chinesisch. Aber man kriegt dann schnell so den Bogen raus, dass man Sachen, die man nicht weiß, dass man die irgendwie umschreibt. Ja? Also wenn ich jetzt nicht weiß, was Frosch heißt, dann sage ich, ja, so ein kleines grünes Tier, das hüpft, ja, und das am Wasser wohnt und das eine lange Zunge hat. Und irgendwann hat der andere den einen Verstand. Mhm. Und durch dieses Umschreiben gewöhnt man sich das so ein bisschen an. Auch, also es gibt auch manche Wörter, die vergesse ich immer wieder. Ja. Da muss ich jedes Mal wieder nachfragen, sag mal, wie hieß das gleich nochmal? Mhm. Ja. Ja. Irgendwie bleiben die nicht hängen.
Ja.
Und ich hatte das Problem, ich hatte meinen ersten Chinesischlehrer in Deutschland, der kam aus Shanghai und der hat dieses leicht Südchinesische, dieses das konnte der nicht unterscheiden.
Konnte er selber nicht.
Ja. Ja, ja, das ja, kann passieren. Auch wenn man das gehört hat, das war ein. Er hat gesagt, er war sich ganz sicher, dass er das sauber ausspricht, aber es war nicht sauber genug.
Okay.
Ja. Und der deutsche Lehrer, der hatte in Peking gelernt und der sprach so richtig Pekinger Akzent, mit diesem R drin.
Ja.
Und dann hatte ich einen Lehrer aus Taiwan, der aber auch aus die Familie kam aus Peking. Und der hat mir erstmal so richtig die saubere Aussprache beigebracht und auch die Töne und so weiter.
Ja.
Dann war meine erste Frau, die kam aus Zhejiang, aus der Nähe von Wenzhou. Ja. Und das war ganz schlimm, weil das war eine Bauerntochter, die hatte 4 Jahre Schule und so weiter. Ne? Und die sprach ganz stark diesen südlichen Akzent. Also wenn ich die ärgern wollte, dann habe ich immer gesagt, sag du mal bitte, sische, sische, sische,
ja.
44 Steinlöwen. Und dann sagte sie, sische, sische, sische. Und war überzeugt, dass er das richtig ausspricht.
Okay.
Ja, die habe ich mal so ein bisschen gefoppt. Ja, und dann, dadurch, dass ich nach Xi'an kam, habe ich mir dann auch neue Wörter, die ich von meiner Frau gelernt hatte, konnte passieren, dass ich die mit diesem südlichen Akzent aussprach. Und meine Freundin hier haben mich dann immer korrigiert und gesagt, Gottes Willen. Und dann habe ich mir andere Wörter, die ich neu gelernt habe in Shanxi, die auch teilweise Dialektwörter, die habe ich mir angewöhnt. Also ich spreche, glaube ich, jetzt ein ganz furchtbar grauenhaftes, gemischtes Chinesisch. Und ich war dann ein halbes Jahr in Taiwan und da ist mir das aufgefallen, auch so bestimmte Begriffe, die Taiwanesen nie benutzen würden.
Genau.
Ja, ja. Die teilweise auch richtig unhöflich sind in Taiwan. Da musste ich mich dann auch immer korrigieren lassen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher wie die, wenn man dann als Chinesen zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland und dann nochmal in Österreich wohnt, muss man jedes Mal selber sich dann anpassen in den entsprechenden Regionen, glaube ich. Auch obwohl man ja eigentlich die gleiche Sprache so Deutsch spricht, ne? Bei dir ist ja genau
Hat genau auch ein bisschen eine politische Komponente, weil manche Taiwanesen, also nicht alle, aber manchmal kriege ich das mit, gerade so die ältere Generation, die fühlen sich so ein bisschen als die echten Chinesen.
Okay.
Ja, und das, was so auf dem Festland abläuft, ja, Mao Zedong und Kulturreform, das war alles furchtbar und die haben ja so gar keine Kultur. Ja. Also so habe ich das manchmal so gespürt.
Ja.
Also was mir gefallen hat, dass sie in Taiwan sehr schönes Hochchinesisch sprachen. Ja. Bei manchen Leuten hast du das gemerkt, diesen südlichen Einschlag, aber die meisten haben sehr sauberes Hochchinesisch gesprochen. Und auch Englisch war richtig gut. Das ist ganz anders als auf dem Festland.
Ja. Ich glaube, dass Taiwan gehört echt zum weltweit, wenn es um Menschenbildung geht, die viele Leute dort haben sehr höhere, ja, ich weiß nicht, ob das ist ein korrektes Wort, zivilisiert, genau, wahrscheinlich auch ziemlich höflich, ja, freundlich.
Ja, aber durch die Bank, auf der Straße, wenn man da nur die Straße überqueren will oder sich einen Kaffee kauft oder irgendwie so, die einfachsten Leute sind sehr, sehr angenehm höflich.
Ja.
Und das ist mir in manchen Städten in China, weißt du, wenn man als Langnase, wenn du da auf so ein Dorf kommst, die klotzen dich alle an. Ja. Im Deutschen gibt es so diesen schönen Ausdruck, Maulaffen feil halten.
Okay.
Ja, also die Kinnlade fällt runter und die Augen treten davor und die gucken dich an, als ob du irgendwo, weiß ich nicht, vom Mars gekommen wärst.
Vom Mars,
und auch so die Art und Weise des Umgangs miteinander, die ist so ein bisschen ruppiger. Ja.
Soweit jetzt zu den Sprachen und zum verschiedenen Orten ein paar Beispiele. Genau, du hast ja auch mal erwähnt, dass du, glaube ich, eher auf dem Bereich Phonetik und Schriftzeichen spezialisiert. Und wie war die Schriftzeichen?
Einer der Gründe, warum ich mich für die chinesische Kultur interessiert habe, waren natürlich die Schriftzeichen. Das ist faszinierend.
Ja,
ich habe, wie jeder andere, zuerst ein Jahr lang verkürzte Zeichen gelernt, also wie man so auf dem Festland schreibt in Singapur. Und dann hatte ich ja diesen Lehrer aus Taiwan und der hat mir die Langzeichen näher gebracht. Und ich habe gemerkt, Mensch, die Langzeichen, die sind viel, viel beredter. Ja, innerhalb des Langzeichen, da ist eine kleine Geschichte drin verborgen. Und erst in Xi'an habe ich durch Zufall einen Professor kennengelernt, der war an 4 verschiedenen Unis, hat er gelehrt.
Mhm.
Und der hat sich mit der ältesten Schrift Chinas beschäftigt, diese Orakelschrift.
Yeah.
Ja. Und der hat ein System entwickelt, wie man sich diese Schriftzeichen viel, viel besser erschließen kann. Aber keine Eselsbrücken, sondern wirklich geschichtlich fundiert.
Ja. Kannst du uns ich muss mal ein bisschen unterbrechen, kannst du unseren Zuhörer mal erklären, was dann diese Orakelschrift sind und was das bedeutet?
Also ungefähr 2000 Jahre vor der Zeitrechnung, ne? Da gab es die Shang-Dynastie und in dieser Zeit haben die verschiedenen Könige versucht auszukriegen, was der Himmel denn eigentlich mit ihnen vorhat. So, das Problem ist, mit dem Himmel kann man nicht sprechen. Der Himmel ist einfach da, der bewirkt, der macht Dinge, aber mit dem kannst du nicht reden. Ja? Den kannst du auch nicht überzeugen oder sonst was. Aber es gibt so einen Zwischenschritt, und zwar kannst du mit deinen eigenen Ahnen, das ist ja deine Familie, mit denen kannst du reden. Ne? Und da gab es eine Technik, im Norden hat man die Schulterblätter von Schafen genommen und im Süden waren das eher Schildkrötenpanzer. Deswegen heißt diese Schrift ja auch Jagoben, also Panzer- und Knochenschrift. Und man hat in diese Schafschulterblätter hat man eine Frage eingeritzt. Zum Beispiel der König von Chu fragt seine Ahnen, wenn ich jetzt gegen das Land Yen Krieg führe, werde ich gewinnen oder nicht? Ja. Und dann haben die glühende Kupferstäbe genommen und haben diese Knochen berührt. Und die Knochen durch die Sprödigkeit, die sprangen dann. Und aus diesen Sprüngen hat man quasi, haben spezielle Orakelpriester herausgelesen, was der Ahn geantwortet hat. Ja? Und oft wurde dann von dem Orakelpriester daneben geschrieben, Orakelpriester erhielt vom Ahn sowieso folgende Antwort. Und manchmal gibt es doch noch eine dritte Ebene. Ist das Orakel eingetroffen oder nicht?
Okay.
Und vielleicht auch eine Überlegung, warum hat das nicht geklappt? Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, also selbst Konfuzius konnte diese Schrift nicht mehr lesen. Man hat aber ganze Bibliotheken von diesen Schulterblättern gefunden, in der Erde eingegraben. Und das ist erst sehr, sehr spät, so 1890 rum entdeckt worden. Und 1911 gab es Gomojor, der das als erster so ein bisschen systematisch erforscht hat. Ja. Das war eine lange vergessene Kultur und Schrift. Ja.
Ja.
Und selbst, wie gesagt, selbst Konfuzius, als der lebte, da, das waren schon 2000 Jahre später. Ja. Der konnte das auch nicht mehr lesen. Man weiß auch nicht, ob er die Schriftzeichen jemals zu Gesicht bekommen hat. Da gibt es keine Aufzeichnung darüber. Ja.
Ja, ein bisschen schade, Jargon. Und wie hat sich der weiterentwickelt? Oder was war dann die nächste wichtige Geschichte in dem chinesischen Schriftzeichen?
Ja, der nächste Schritt war, also man hatte ja mittlerweile mit der Shang-Zeit ging diese Orakelkunst zu Ende.
Okay. Ja.
Es kam ein neues Orakel auf, das I Ching. Das ist eigentlich ein Thema für eine ganze komplette Sendung, weil das so kompliziert ist.
Ja.
Also man hat mit 52 Schafgarbenstängeln hat man Orakel gelegt.
Okay.
Und aus diesen Yin- und Yang-Strichen wurden bestimmte Zeichen ausgelesen. Und daraus wurde die Zukunft geschlussfolgert.
Mhm.
Und dazu brauchte es nicht mehr so viele Spezialisten. Also es gab viel mehr Spezialisten.
Mhm.
Es gab auch Bücher darüber, wie man das deutet. Und dadurch war es nicht mehr so eine spezielle Geschichte. Ne?
Ja.
Und zur gleichen Zeit hat man auch das Schreibmaterial geändert. Man hat also nicht mehr mit einem Steinmesser in diese Knochen geritzt, sondern man hat mit Pinsel und Tusche hat man auf Bambustäfelchen geschrieben. Und diese Täfelchen, die wurden verbunden und dann waren dann Bücher. Ne? Ja, und dann kam der erste Kaiser, so 250 vor der Zeitrechnung ungefähr, na, der diese vielen verschiedenen Dialekte und Sprachen, die aber eine relativ ähnliche Schrift hatten, die wurden vereint und man hat ungefähr ein Drittel der Schriftzeichen weggestrichen, weil man die nicht mehr brauchte, die waren doppelt. Ja, und erst mit dem ersten Kaiser, wie gesagt, rund 220, 250, 220 lebte der vor der Zeitrechnung, wurde dieses Riesenreich China vereint von Maßen, Gewichten, die Spurbreite von den Rädern. Ja, der hat die ersten Autobahnen gebaut, der Herr aus Qin. Ne? Qin Shi Huangdi war ja der erste Kaiser.
Ja.
Ja, und ja, erste Autobahn, ne? Der hat genau in dem Achsabstand hat er Steine legen lassen, das ging sehr schnell und dadurch hat er das ganze Land mit Straßen durchzogen.
Mhm.
Ja. Ja, und wie gesagt, die Schrift änderte sich natürlich aus diesen eher runden, kantigen Zeichen, wurde dann mehr eine eckige Schrift durch die Pinselführung. Ja. Ne? Ja, und die ist eigentlich bis in die 50er Jahre nicht nur in China, sondern auch Korea, Vietnam, Japan hat man diese Schrift geschrieben.
Okay. Ne?
Und natürlich sind auch immer wieder neue Schriftzeichen entwickelt worden. Also viele Leute denken, die waren von Anfang an so da. So ist es ja.
Ja.
Ne? Die chinesische Schrift hat sich immer weiter entwickelt. Und da sind auch Fehler passiert. Ja? Also wenn man sich das alte Schriftzeichen in der Knochenschrift anguckt, in der Orakelschrift, das sagt was ganz anderes aus, als das Schriftzeichen, wie das jetzt heute aussieht. Man hat das einfach missverstanden. Das kennt man aus der europäischen Geschichte ja auch durch die Kirchenskriptorien, ne? Wo man Bücher übertragen hat. Und Leute haben das dann einfach mal falsch geschrieben. Ja, und so sind peu à peu auch in den chinesischen alten Schriften eine ganze Menge Fehler drin.
Ja, und aber wie haben die denn korrigiert oder gab es dann von sich alleine? Haben die dann verglichen? Gab es dann irgendwie
Nee,
Quelle?
das ist das Problem. Es gibt Ansätze, das berühmte Schwurbeln Dietz, das ist ein Buch, was sozusagen um die Schrift geht und das erläutern will. Aber da sind viele Fehler drin und du kennst das ja aus deiner Schulzeit. Die meisten Chinesen, die lernen heute das Schriftzeichen nicht logisch, nicht den Aufbau, sondern einfach wie so ein Bild, wie so ein Foto. Ja? Das heißt, das wird so und so geschrieben, das heißt das und das und fertig.
Also ja? Ich habe genau in meiner Schulzeit ja so gelernt, natürlich jetzt nicht die Herkunft, warum das Zeichen so aussieht, sondern eher, okay, heute lernen wir das Zeichen 1 oder 2 oder jetzt Himmel. Und dieses Zeichen Himmel zum Beispiel wird ja, besteht aus zwei Striche und, nee, eigentlich vier Striche und in Richtung von links nach rechts, von oben nach unten rechts oder links. Also diese ganze Komponente nach Ren, Pie,
ja, diese
Shu,
Regelwerke, ne? Wie man schreibt, in welcher Reihenfolge.
Genau, in welcher Reihenfolge. Und jetzt warum, ne, das Zeichen Himmel sieht so aus wie... Weiß nicht, wie eine Hocker oder so. Das wurde ja mir einfach nicht geklärt. Oder da war ja auch, also ich glaube, die Lehrer oder Lehrerinnen wusste auch nicht unbedingt.
Das ist eigentlich, ja. Seit Konfuzius ist das diese Art und Weise zu unterrichten. Im alten China waren ja die Prüfungen sehr wichtig. Auch, dass man die kaiserlichen Prüfungen bestand. Weil erst dann konnte man Land bekommen, erst dann konnte man quasi auch Geld verdienen und hat einen Posten gekriegt. Ja. Und ja, dazu musste man die Klassiker lernen. Und das war in erster Linie auswendig lernen. Ja. Und das kennzeichnet eigentlich bis heute die chinesische Kultur. Du kennst sicher diese Angst der meisten chinesischen Kinder vor den Prüfungen. Ja. Das wird gebüffelt, das wird gepaukt, das wird alles auswendig. Und wenn du fragst, warum ist denn das so, weiß ich nicht. Also chinesischen Studenten, ich habe das ja auch gemerkt beim Deutschen, wenn die angefangen haben, Deutsch zu lernen, die waren super fleißig, aber die waren nicht kreativ, die konnten nicht von sich aus was machen, sondern die haben einfach fleißig gelernt.
Ja.
Und auch so diese typische Frage, du sagst mal von allen chinesischen Freunden, wie viele Schriftzeichen kannst denn du? Was ist denn das für eine dumme Frage? Woher soll ich denn das wissen,
genau,
wie viele Schriftzeichen ich kann?
Ja.
Ja. Erstens vergesse ich dauernd wieder welche und lerne dauernd wieder welche neue und ich habe die noch nie mal versucht, alle aufzuschreiben. Ja. Ich kann sagen, ja, vielleicht 2000, vielleicht 3000, ja. Ich kenne Schriftzeichen, die du nicht kennst, dafür kennst du viele, viele Schriftzeichen, die ich nicht kenne. Ja. Deswegen, was kannst du mit der Sprache machen? Das wäre eine intelligente Frage. Ja. Kannst du Essen bestellen? Kannst du einen Liebesbrief schreiben? Kannst du auf WeChat mit deinen Freunden kommunizieren? Kannst du eine alte Stele in einem Geschichtsmuseum lesen? Ja? Oder kennst du Tang-Gedichte? Das wäre eine intelligente Frage. Nicht, wie viele Schriftzeichen kannst du, das ist Quatsch.
Aber häufig fragt man auch immer nach Maßstab, ne? Man fragt halt, okay, jetzt wie viele Zeichen muss ich mal kennen, um auf irgendwelchem Niveau zu kommen. Sei Zeitung lesen können. Also ich meine, das
ja, ich finde es aber kein guter Maß.
Immer ein bisschen.
Ja. Finde ich ganz persönlich, ist diese Frage nach der Menge der Zeichen, wenn jetzt jemand sagt, ja, rund 2000,
ja,
dann mit 2000, da kannst du schon gute Zeitung lesen, da kannst du auch Romane lesen, einfache Romane. Ja? Und je gebildeter du bist in eine bestimmte Richtung, lernst du andere Zeichen kennen, die dann aber viele andere Chinesen auch gar nicht kennen. Ja?
Und natürlich, das ist ja auch, die Zeichen sind ja auch immer kontextabhängig. Ne? Wenn man dann jetzt, ich meine, es gibt ja, weiß nicht, 2000, 3000 Schriftzeichen, die man da häufig nutzt, aber anhand der verschiedenen Kombinationen bildet sich ja auch verschiedenen Fächer, Studiengänge oder verschiedenen Fachkenntnisse. Auch selbst wenn man jedes Zeichen kennt, wenn man jetzt irgendwie über, was weiß ich, Physik, ne, man kann ja echt nichts verstehen, wenn man dann jetzt die physikalische Sprache lernt. Also jetzt besteht auch aus chinesischen Schriftzeichen. Ne? Das ist auch immer noch ziemlich viel kontextabhängig. So, ja.
Oder gehen wir einfach mal auf die Umgangssprache. Ich habe in der Schule, also in meinem Studium, habe ich noch gelernt, Gungung Teacher für Bus, öffentliche Verkehrsmittel. Ne?
Ja.
So, das sagt heute kein Mensch mehr. Die sagen alle Gungung.
Ja.
Oder Dietje ja, heißt wörtlich Erde, Eisen.
Mhm.
Das ist eine Abkürzung aus Dietje, Tielu. Unterirdische Eisenbahn, also U-Bahn.
Ja.
Na, aber es sagt kein Mensch mehr Dietje, Tielu.
Ja.
Na, oder das ist die eine Sendung, die du mit dem Freund aus Taiwan gemacht hast. Wir haben einen anderen Begriff dafür.
Ja, na? Genau, Jain, ja. Ganz schnell Transport. Ja.
Oder in Südchina, ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist, aber meine ersten Chefs kamen ja aus dem Süden und die haben die Kellnerin immer mit Xiaojie angeredet.
Mhm.
Oh nein. Na? Aber Xiaojie hat eine Nebenbedeutung und wenn du in China bist, sage niemals zu einer jungen Frau Xiaojie.
Ja, okay.
Ja. Dann bezeichnest du sie als Hure und das ist kein netter Begriff.
Ja, ich glaube, Xiaojie wird ja eigentlich heutzutage, so wie ich weiß, im Süden immer noch verwendet. Und das bedeutet einfach Fräulein, genau, Fräulein.
Deswegen, die Freunde aus Südchina, die haben Xiaojie gesagt und die Kellnerin, die haben die ganz böse angeguckt.
Mhm.
Also das passiert nicht nur uns und Langnasen, dass wir uns da in Wörtern vergreifen, das passiert auch innerhalb Chinas.
Ja, ja, das erinnert mich auch an noch ein Wort von meiner Freundin aus Nordchina. Sie sagt Gangbin, ne? Also so Münze. Ne?
Münze.
Münze. Gangbin. Gang ist, ich glaube, Stahl und Bin ist ja Springen oder so. Ne? Eine springende Stahl. Nein. Und im Süden, Südchina, kannte ich den Begriff gar nicht. Nie gehört von meinen Eltern, von der Schule oder so. Wir sagten das, oder wir nennen das Ying Bi. Ying, ganz hart. Bi ist so Währung.
Währung.
Harte Währung.
Mhm.
Genau, Renminbi ist ja das Volks, die Volkswährung, ne? Und die Freundin von mir hat aus Shanxi kommt sie, aus wo es sehr viele Mineral oder wie heißt das denn? Mei gibt.
Shanxi,
Kohle, genau.
Ja.
Und ich konnte das einfach damals nicht nachvollziehen. Gangbin, was baut sie so? Ja, das ist auch mal ein bisschen inländischer Sprachschock.
Ja, du hast im Norden, wie gesagt, man versteht sich schon, aber es gibt natürlich ganz spezielle Begriffe. Zum Beispiel in Xi'an oder in Shanxi, da würdest du niemals sagen Chilfan.
Okay, was sagt ihr denn? Oder was sagt ihr?
Chi ist ein ganz hässliches Wort. Chi bedeutet so viel wie Schlinge. Ja, das ist eigentlich das Schriftzeichen für Luft. Ja, und im alten Chinesischen, da hat man das nicht ausgeatmet, da hat man eingeatmet, da hat man gesagt, ja, das ist dieser Luftstrom, der in den Mund reingeht.
Okay.
Und in Shanxi sagt man dir, und dir, das ist so richtig gemütlich schön essen. Dir.
Dir. Okay.
Ja, also Shanxi-Chinesen, die dir mien, ne? Die essen Nudeln. Dir mien, ja, hast du schon gegessen. Ja, also wenn du in Shanxi bist, das ist ein Nudelparadies.
Ja,
das ist wie Italien in Europa.
Ja, die machen ja selber so Hand, ne, gemacht. Also ich habe auch erst in Deutschland gesehen, dass Leute selbst per Hand machen. Oder also für jetzt in meine Kindheit, wenn meine Mutter mich dann zum Nudel kaufen, wenn wir dann zum Nudel kaufen gehen, dann gingen. Gab es halt Nudeln einfach vor so eine schottige Maschinen so. Und dann kam extrem aber dünne Nudelhaus.
Ja, wenn du in Shanxi Nudeln mit Maschinen machst, da gucken dich die Leute ganz komisch an. Das macht man nicht.
Ja,
Nudeln macht man von Hand. Ja. Und diese Biangbianmian, die werden auf einem großen Tisch, einem großen runden Tisch, mit einem Besenstiel werden die ganz, ganz dünn gerollt. Und dann werden die um den Besenstiel zusammengewickelt. Dann zieht man den Besenstiel raus und dann werden die mit einem Messer geschnitten.
Ja, okay.
Ja. Und dadurch kommen mehr oder weniger lange Nudeln zustande, je nachdem, wie groß der Tisch ist.
Mhm.
Also ich war mal vom chinesischen Fernsehen eingeladen auf das Dorf, so hieß das, Kauanzen.
Mhm.
Und die haben sozusagen festgestellt, das war ein Professor aus Peking, dass diese Biangbian-Nudel aus diesem Dorf kommt.
Okay.
Ursprünglich. Na, und dann waren die netten Damen, die haben mir dann gezeigt, dann haben wir zusammen Nudeln gemacht und dann mit Riesenschalen dann da Nudeln gegessen. Das war fantastisch. Ja. Wie gesagt, es gibt ja diese Lamian, diese gezogenen Nudeln. Ja.
Aus Lanzhou, oder? Da ganz im Westen irgendwie.
Genau, genau. Lanzhou ist ja nicht so weit weg von Shanxi.
Ah, okay, ja.
Oder dann gibt es die Lütize, die Eselsfüße. Das sind so kleine Nudeln, die werden mit der Hand auf den Tisch gerollt und die sind dann so haben dann so zwei Spitzen und in der Mitte sind sie ein bisschen dicker. Ja, und durch dieses Rollen, da klappen die in der Mitte so ein bisschen leicht zusammen, sodass das aussieht wie so ein Eselshuf.
Okay, interessant, ja.
Ja, da gibt es unendlich viele Nudeln.
Ja.
Und jeder heißt anders und auch die Art und Weise, wie sie gemacht werden.
Ja, dann sollte man echt mal nach Xi'an, nach Shanxi gehen, ne? um die Nudeln.
Oh ja, wenn du Nudeln essen willst, fahr unbedingt nach Shanxi. Und im Norden, in der Mitte und im Süden ist eine ganz andere Küche. Es sind drei verschiedene Küchen. Man redet auch von den Sanqin, also den drei Qin-Reichen, weil die kulturell, sprachlich, vom Essen her unterscheiden die sich gewaltig. Und Shanxi ist eine spannende Provinz. Also da hat es mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ich bin ja durch das erste Jahr, als ich in China war, bin ich ja mit dieser Kunstrasenfirma, sind wir viel durch die Gegend gereist. Dadurch hatte ich auch Gelegenheit, ich war in Yili, ich war in Heilongjiang, ja, in Dalian, das hat mir auch, Dalian hat mir wunderbar gefallen. Die haben wohl die meisten Jiaozi in ganz China.
Kann gut sein, ja.
Ja, diese Dumplings. Ganz viel mit Fisch.
Okay. Ja,
Fisch und, ja, und Sägetier so.
Ja.
Sogar mit Quallen gab es ja auch so.
Okay, gut zu wissen, ja.
Dann war ich auch Zhengzhou und im Süden war ich auch sehr, sehr viel. Da habe ich auch das erste Mal in China eine Geisterstadt gesehen. Und zwar Shenzhen. Das gab ja unter Deng Xiaoping gab es Shanghai, Shenzhen und was war denn das für eine Stadt?
Ich glaube, Tianjin oder so, kann sein.
Weiter weg von Shenzhen, Richtung Osten. Die hat die Regierung das Geld, was aus Peking kam, haben die ganz schlecht angelegt. Ja, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in China wirklich Geisterstädte gesehen habe. Modernste Städte.
Ja, kein Mensch.
Wo die Bäume aus den Fenstern rauswuchsen, wo kein Mensch mehr war.
Ja.
Ja, das hatte geboomt, die haben das Geld irgendwie verbraten und da hat Peking den Hahn zugedreht. Haben sie gesagt, nee, jetzt kriegt er nichts mehr. Da sagte ein Freund von mir, hier, willst du eine Fabrik kaufen? 100 Yuan hast du eine Fabrik. Das war für mich doch ein spannendes Erlebnis, muss ich sagen.
Ja, ziemlich interessant zu hören. Ghost-Städte gibt es heutzutage auch noch welche, aber glaube ich in der Mongolia oder so, habe ich mal gehört. Ja,
man muss auch immer vorsichtig sein, was die amerikanischen Freunde für tolle Filme drehen. Die sagen zum Beispiel auch im Ordusbogen, also in diesem, im Norden von Shanxi, wo der gelbe Fluss quasi diesen Bogen macht, dass es da irgendwie geheime Städte gäbe und so weiter. Das ist Quatsch. Ja, also ich bin da gereist, bin viel gereist und gerade Shanxi ist verhältnismäßig arm noch, wenn man das mit den Städten im Südosten vergleicht, also wo du herkommst. Na?
Okay, ja.
Aber es ist nicht so arm und so komisch, wie das dargestellt wird. Es ist eher genau dieser Südosten, wo es eben auch gerade diese Geisterstädte gibt.
So. Also ich habe eher den Eindruck, viele Städte sehen so ein bisschen ähnlich aus.
Aber wie?
Und in dem Sinne von, wenn man dann irgendwo im Zentrum steht, einfach viele Hochhäuser und von dem Straßenbau her. Aber ich muss dazu geben, dass ich war nicht so oft im Norden, kannst du schlecht sagen.
Ja, ich muss sagen, gerade Xi'an, das hat der André, er hat ja auch eine Weile in Xi'an gelebt. Xi'an gefällt mir insofern, weil das die einzige Stadt Chinas ist, die eine komplette Stadtmauer noch hat. Na, du kannst dir ein Fahrrad ausleihen oder ein Tandem und du kannst da die, ich glaube, 23 Kilometer sind das, einmal die ganze Stadt umrunden.
Ja.
Ja, und es gibt auch eine Verlautbarung von der Regierung, dass alle Städte müssen mit diesen typisch chinesischen Dächern gebaut werden, mit diesen Schwibbdächern. Ja. Ansonsten ist das nicht erlaubt. Einfach um dieses Ambiente, dieses Gefühl zu bekommen. Also ich muss sagen, in Peking habe ich viel, viel hässlichere Viertel gesehen, die in den 80er oder 90er Jahren gebaut wurden und die heute schon total kaputt aussehen. Ja. Peking, muss ich ehrlich sagen, Peking ist eine große Stadt, aber es ist keine Großstadt. Das hat so ein Gefühl, als ob lauter kleine Städte zusammengesetzt.
Ziemlich anders. Ja,
du hast den Tiananmen, du hast da den Kohlenhügel und die Ichuan und so weiter, aber so eine richtige Großstadt ist Peking eigentlich nicht.
Wahrscheinlich hatte man dann nicht das Gefühl, dass alles zu einem Stadt gehört, ne? So eher ganz unterschiedliche Bezirke.
Das ist so ein bisschen wie Ruhrpott in Deutschland, wo so eine Stadt in die nächste übergeht.